Die Sache sollte eindeutig sein. Groß, heiß, schwarz, reich, lebendig, heilig. Heilig? Ja. Alles extreme Gegensätze, die sich ausschließen. Du kannst nicht beides zugleich sein. Man kann nicht heiß und kalt duschen, dann ist es nur noch lau. Also wenn du heiß oder kalt wählst, musst du dich entscheiden. Du kannst auch schlecht gleichzeitig lebendig und tot sein. Kann man sich meist nicht ganz so gut aussuchen. Extreme Gegensätze, entweder das eine oder das andere. Zu Gottes Wesen gehört außer der Liebe ganz zentral seine Gerechtigkeit. Man kann auch sagen, seine Heiligkeit oder Reinheit. Und Sünde und Heiligkeit sind Gegensatzpaare, die sich ausschließen. Wie zwei Pole, die sich abstoßen voneinander. Das bringst du nicht zusammen. Das passt nicht. Und es ist ganz wichtig, zu Beginn dieser Predigt festzuhalten, Gott liebt uns. Er liebt dich. Er liebt die Menschen. Deswegen hat er uns überhaupt gemacht. Wir lesen das auch schon im Alten Testament genauso. Hesekiel 18, Vers 23 zum Beispiel. Gott will nicht den Tod der Gottlosen, sondern dass er umkehrt und lebt. Wie gesagt, ihr wisst immer, wenn ihr was gut findet und das bestätigen wollt, gebt euer Amen dazu oder sagt, weiter so, Prediger. Gut gesprochen. Gott will nicht, dass wir sterben, sondern dass wir leben. Ganz deutlich wird es auch bei Jona, der unter dieser Staude sitzt und sauer ist, dass Gott die Stadt verschonen will. Und dann spricht Gott zu ihm und sagt, in dieser Stadt leben 120.000 Menschen, jede Menge Tiere, und ich habe sie geschaffen und ich sollte nicht traurig sein, wenn ich sie vernichten muss. Sie sind mir kostbar. Ich will sie nicht umbringen und töten. Also zwei Dinge bilden den Rahmen, innerhalb dessen wir den Text heute und die Predigt verstehen können und einordnen können. Das erste ist Gottes Liebe zu uns Menschen und das zweite ist seine Heiligkeit und Gerechtigkeit. Sünde, das meint immer Leben losgelöst von Gott. Auf eigene Kappe, am Ziel der Gemeinschaft mit Gott vorbei. Und von Anfang an hat Gott von seiner Seite sehr klar kommuniziert, was die Folge von Sünde ist, von Autonomie, von Bosheit. Sie führt zum Tod, hat er klipp und klar gesagt. Schon bei Adam und Eva hat er es gesagt, ihr werdet sterblich werden, wenn ihr das tut. Dem Volk Israel war es genauso, sie waren ungehorsam, sie wollten nicht auf Gott hören. Ihre Angst war größer als ihr Glaube, nicht hineinziehen ins verheißene Land. Dann sind sie 40 Jahre durch die Wüste gecruised und alle, die schon erwachsen waren, sind gestorben in dieser Zeit. Auch im Neuen Testament, Römer 6, Vers 23, der Sünde soll, die Bezahlung der Sünde ist der Tod. Die Israeliten wussten das ganz genau und eigentlich wissen wir es auch. Der Sünde soll, das was rauskommt, wenn ich Böses tue, ist nicht Leben, sondern Tod. Jetzt hätte Gott ja Adam und Eva sofort töten können. Das wäre sein gutes Recht gewesen. Aber er verzögert das. Genauso macht das mit den Israeliten. Er bringt sie nicht alle um. In einem Prozess von 40 Jahren sterben sie. Oft schiebt Gott sein Urteil auf. Aus Barmherzigkeit hat er Geduld und wartet und wartet und wartet immer noch mal zu. Aber das Urteil darüber ist trotzdem gültig und er könnte es jederzeit vollstrecken. Und manchmal tut das dann auch. Und das schockiert uns. Vor allem uns moderne Menschen, denn wir rechnen ja gar nicht damit, dass der liebe Gott tatsächlich auch konsequent ist. Meistens denken wir von Gott so, dass er eigentlich harmlos ist. Aber das ist er nicht. Das ist nur unser Bild, das wir drüber gemalt haben. In der Schule letzte Woche hat ein Kind zu mir gesagt, ich freue mich immer, wenn sie gut mitdenken, ja, Gott ist ja eigentlich ein Mörder. Da hat ja nur der Noah, es war gar nicht dran, aber selbst nachgedacht, hat ja nur der Noah und seine Familie überlebt. Und was ist mit all den anderen? Die hat er ja alle umgebracht. Es ist richtig, die sind alle gestorben. Aber er hat sie nicht ermordet, sondern er war der Richter, der das Urteil gesprochen hat. Und sie haben das gewählt, indem sie böse Taten gewählt haben. Wir haben letzte Woche von der Eroberung von Jericho gehört. Und ich habe nicht ganz unabsichtlich ein wesentliches Detail ausgelassen. Manche haben vielleicht gemerkt, am Ende der Predigt habe ich gezögert. Es war einfach schon zu spät, das konnte ich nicht auch noch sagen. Wir haben die ganze Geschichte, die ganze Zeit betrachtet aus der Sicht der Israeliten. Aber was ist eigentlich mit den Einwohnern Jerichos passiert? Da waren ja Leute drin. Wir haben dann gehört von Rahab und ihrer Familie. Ja, die sind verschont worden. Aber sie waren auch die Einzigen. Denn Gott hatte vorher, vor der Eroberung Jerichos, die ganze Stadt in den Bann getan. So steht es im Lutherdeutsch. Das meint, alles, was in der Stadt war, gehört Gott. Der ganze Besitz, die ganzen Menschen, alle Tiere. Die Israeliten dürfen nichts nehmen, keine Beute machen. Und alle Lebewesen, Menschen und Tiere müssen getötet werden und sterben. Ah! Unser humanistisch geschulter Verstand schreit sofort auf. Wie kann das sein? Was ist das für ein Gott? Das ist doch grausam. Das ist total unfair. Die Kinder haben doch nichts getan. Und die armen Tiere. Da gab es niedliche Kätzchen. Die können doch gar nichts dafür. Wie kann das sein? Ist das nicht ein grausamer Gott, der eine ganze Stadt einfach keulen lässt? Erstens, unser Konzept des Individualismus ist erst in der Moderne entstanden. Und wenn man ganz genau hinschaut, stimmt es auch heute nicht. Denn es bleibt ein riesiger Unterschied, ob du in Deutschland das Licht der Welt erblickst oder zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik. Das Leben in dieser Welt ist nicht fair und ist nicht gleich. Jeder hat auch nicht die gleichen Chancen von Anfang an. Und Entscheidungen, die ein Einzelner trifft oder wenige treffen, haben oft Auswirkungen für viele oder für alle. Niemals hat eine Mehrheit Adolf Hitler gewählt. Es gab Leute, die konnten nie wählen, weil sie zu jung waren, weil sie außerhalb des Deutschen Reiches gewohnt haben. Aber sie waren Deutsche und sie mussten die Folgen dessen, was Hitler und die Nazis gemacht haben, voll mittragen. Die Rumäniendeutschen haben Hitler nicht gewählt. Aber nach dem Krieg, als der Krieg verloren war, sind sie natürlich verschleppt worden nach Russland. Mussten im Bergwerk arbeiten, sonst irgendetwas machen. Wenn du in Ostpreußen gewohnt hast, natürlich bist du vertrieben worden, hast dein Haus, dein Hof, sonst was verloren. Ob du Hitler gewählt hattest oder nicht. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Natürlich nicht fair. Auch nicht individuell zugeschnitten. Sondern wir stecken immer in solchen Zusammenhängen mit drin und wir können uns ihnen nicht entziehen. Jetzt um ein bisschen mehr bei uns heute anzukommen, unsere deutsche Gesetzgebung entfernt sich immer weiter von ihrer biblischen Grundlage. Ein markantes Beispiel, vor 2 Jahren ist der Beschluss gewesen der sogenannten Ehe für alle. Wo eklatant das Prinzip, wo Gott sagt, Mann und Frau kommen zusammen und werden eine neue Einheit, wie es schon im ersten Buch Mose heißt, verlassen wird. Es könnte sein, dass wir es erleben, zu unseren Lebzeiten, dass vielleicht auch das Prinzip der Einehe in unserer Gesetzgebung aufgegeben wird. Welches Recht soll das haben, wenn man die biblische Grundlage verlässt und das nicht mehr zählt? Und diese Dinge haben immer Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft und auch auf uns, die wir darin leben, ob wir das wollen oder nicht, ob wir es teilen oder ablehnen. Und es ist auch ganz klar, je gottloser ein Land, ein Volk ist, umso weniger Segen für dieses Land. Und meistens passiert das nicht direkt, sondern so wie in den alten Geschichten auch, sondern zeitverzögert stellen sich erst die negativen Folgen ein. Die Menschen in Jericho haben Götzen angebetet und damit den lebendigen Gott beleidigt, der in seiner Gnade lange Zeit darüber hinweggesehen hat. Aber jetzt geraten sie in den Fokus, weil das Volk Israel vor ihren Toren steht. Sie stellen sich damit gegen Gott, Gottes auserwähltes Volk und im Letzten damit dann auch gegen Gott selbst, weil er gesagt hat, ich werde euch das Land geben. Die Hure Rahab ist wie das Beispiel, das zeigt, obwohl ich kollektiven Dingen unterworfen bin, kann ich mich immer aber doch noch selbst auch anders entscheiden. Und man kann anders handeln. Und ein anderes Verhalten ist immer möglich. Es kostet einen was. Es stellt einen raus aus der Menge, aus denen, was alle tun. Aber es ist möglich. Gestern oder vorgestern war doch dieses Gedenken an Graf Stauffenberg. Ja, die haben ja aus ihrem Glauben heraus gesagt, wir können das Ungeheuer nicht länger tun lassen. Wir wissen, wir machen uns schuldig, wenn wir ihn ermorden. Aber wir machen uns genauso oder noch mehr schuldig, wenn wir nichts tun. Wir kommen zu Josua 7. Sie haben Jericho erobert, diese große Stadt, und jetzt schickt Josua wieder Kundschafter aus. Und sie merken, Mensch, da in der Nähe gibt es eine kleine Stadt, sie heißt Ai. Die Kundschafter kommen zurück und sagen, ach, du musst nicht das ganze Heer ausrücken lassen, das ganze Volk, wenige Krieger reichen. Josua wählt 3000 Leute aus, sie sollen diese kleine Stadt, dieses Nest erobern. Erster Fehler. Sie machen das eigentlich auf eigene Kappe. Sie fragen Gott nicht, was sollen wir tun? Sie denken, das ist so klein, so gering, da wollen wir Gott doch nicht mit behelligen. Das kriegen wir allein geregelt. Kennst du vielleicht diese Denke bei dir selbst auch? Sie kommen dorthin und jetzt passiert es ganz anders als vor Jericho. Die Leute, diese Krieger aus Ai, die kommen raus, sie schlagen die 3000 Mann in die Flucht, 36 Israeliten kommen zu Tode und das ganze Volk ist wie erstarrt vor Angst. Was ist passiert? Wie kann das sein, dass wir verlieren? Hat Gott seine Hand von uns zurückgezogen? Wenn sich das rumspricht, werden sich die ganzen kanaanitischen Völker zusammenschließen und über uns kommen und uns alle vernichten. Die Leute trauern. Josua ist im Gebet vor Gott und klagt. Und Gott antwortet sehr nüchtern, was klagst du? Die Israeliten haben Schuld auf sich geladen. Sie haben von dem Gebannten, von dem, was ganz für mich bestimmt war, etwas genommen. Deshalb habt ihr verloren. Deshalb seid ihr dem Untergang geweiht. Ich werde euch nicht mehr helfen, bis ihr aus der Mitte des Volkes die Sünde entfernt habt. Erinnert ihr euch, Gott ist heilig. Und er ist so heilig, dass er keine faulen Kompromisse eingeht. Das ist nicht seine Sache. Und er erwartet von seinem Volk, er sagt das, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Ihr wie ich. Vielleicht kennen von euch manche die Geschichte nicht ganz so gut. Also die es gut kennen, nicht, nur die sie nicht gut kennen. Was meint ihr, wie viele Leute von dem ganzen Volk, das da die Stadt erobert hat, wie viel haben was genommen von diesen ganzen Dingen, die dort rumlagen, statt sie zu verbrennen? Wer hat mal zugegriffen? Millionen von Leuten sind da, machen das. Und tatsächlich ist es so, es ist nur ein einziger. Hey, das ist doch eigentlich eine gute Quote. Also, selbst bei 100 wäre einer noch okay. Aber wenn es Tausende oder Hunderttausende sind, nur ein einziger, also das ist wirklich vernachlässigbar, statistisch gesehen. Das kann man wirklich drüber weggucken. Tatsächlich nur ein einziger. Und dann wird das losgeworfen, es trifft den Stamm Juda, dann wird die Sippe ausgelost, die Familie und schließlich die Person. Und dann trifft es einen Mann, Achan. Und Josua geht zu ihm und sagt, hey, was hast du genommen? Was hast du getan, Mann? Dann sagt er, ach, ich habe einen so herrlich geschmückten babylonischen Mantel genommen, 2 Pfund Silber und einen Goldbarren. Vermutlich viel mehr, als er jemals besessen hat. Sie kamen ja aus der Sklaverei. Über wie viel müsstest du stolpern, um ernsthaft in Versuchung zu geraten? Mal ganz ehrlich, reicht nicht oft viel weniger? Wenn es uns doch vor die Füße fällt, wenn es doch keinen anderen schädigt und fehlt, Vermutlich ist es vielen von uns hier schon passiert, dass wir in Versuchung waren und vielleicht auch schwach waren und es getan haben. Ich sage euch was, wenn wir noch zur Zeit des Alten Testaments leben würden, wäre es um uns alle geschehen. Der Sünde sollt ist der Tod. Wer kann heilig sein? Wer hält es dauerhaft aus, so zu leben, wie es Gott gefällt? Wir haben das eben gelesen. Im Psalm und im Römerbrief heißt es auch so, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Auch nicht einer. Niemand. Nicht einer von uns hier heute Morgen kann bestehen im Licht Gottes. Der einzig Gerechte, das ist Jesus. Und er starb am Kreuz, um unsere Schuld zu übernehmen, damit wir leben können und nicht sterben müssen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es gilt nämlich weiterhin, auch im Neuen Testament, der Sünde sollt ist der Tod. Nur es trifft nicht mehr uns, sondern Jesus nimmt es auf sich. Und das Prinzip bleibt gleich. Jesus trägt es für jeden, der an ihn glaubt, der ihm nachfolgt, der ihn lieb hat. Zu der Zeit des ersten Bundes gibt es diese Möglichkeit noch nicht. Die Schuld liegt auf Achan. Die Strafe trifft ihn und seine Familie mit unverminderter Härte. Er wird getötet und die ganze Familie mit und wird verbrannt. Ah! Schon wieder Aua. Schon wieder schreit doch alles in uns unfair, sippenhaft. Wie kann das sein? Achan wusste, als er zugegriffen hat, dass es Auswirkungen haben würde auf seine ganze Familie. Sowohl der Wohlstand, der daraus kommen kann, als auch die Auswirkungen seiner Sünde. Liebe Geschwister, machen wir uns nichts vor. Wo du und wie du deine Entscheidungen triffst, das triffst du nie nur für dich allein. Sondern das hat immer Auswirkungen, das strahlt immer aus. Mehr oder weniger. Manchmal sehr sichtbar, manchmal erst unsichtbar. Fangen wir beim Einfachen an, beim Sichtbaren. Es ist sehr offensichtlich, wenn einer der beiden Partner einen Seitensprung macht und darüber die Ehe zerbricht. Das reißt den Partner, die Kinder und die weitere Familie mit in den Abgrund. Die anderen haben das nicht gewählt. Es trifft sie alle. Oder du entscheidest, gehen wir ein bisschen weiter hin, wo es unsichtbarer wird. Du entscheidest, deine Mitarbeit in der Gemeinde einzustellen, weil du so viel arbeiten musst. Wer kann ermessen, was fehlt? Was vielleicht einem Menschen dadurch fehlt, das weiß keiner. Das werden wir erst in der Ewigkeit sehen. Oder du nimmst dir persönlich keine Zeit zum Gebet. Es hat für dich keine Priorität. Du betest nicht für die Menschen, die Gott dir in deinem Umfeld anvertraut hat. Wer weiß, was deswegen nicht geschieht? Ich will damit keine Angst machen jetzt. Oder Unsicherheit oder Druck. Ich will nur deutlich machen, was wir tun, hat immer Auswirkungen. Und auch was wir nicht tun, hat Auswirkungen. Für dich und für andere. Und jetzt kommt das Gute und das Blöde. Alleine kannst du es nie richtig machen. Weil du weißt ja oft gar nicht, was ist das Richtige. Oder wisst ihr es immer? Soll ich jetzt da mitarbeiten, wo ich gefragt bin, oder lieber nicht? Soll ich die Stelle wechseln? Ist das gut? Ist das richtig? Ist es von Gott? Soll ich umziehen? Wofür gebe ich mein Geld aus? Wir wissen doch oft gar nicht, was richtig und gut ist. Und wenn wir allein bleiben, werden wir auch weiter im Dunkeln tappen. Bleib im Gespräch mit Gott. Frag ihn. Sei bereit, dir von ihm ins Ruder greifen zu lassen, dass er die Richtung ändern kann, dass es anders weitergeht, als du gedacht hast. Vertrau auf Jesus. Frag den Heiligen Geist, bitte um seine Leitung und Führung. Du musst es nicht alleine tun. Und du musst auch nicht alles tun, sondern nur das Richtige. Nur das, was der Herr möchte von dir. Und das reicht. Du musst auch nicht das tun, was dein Nachbar tut und kann. Du musst dich überhaupt nicht an Menschen orientieren, sondern orientiere dich an dem, was Gott will. Und dann passt auch der Schuh. Wisst ihr, so oft versuchen wir in Schuhen zu laufen, die gar nicht für uns gemacht worden sind. Die Kinder machen das ja manchmal so spaßeshalber an der Garderobe. Ziehen sie mal Papas Schuhe an und mal Mamas Schuhe. Ach, guck mal, kann ich drin laufen. Und jeder schreit, Vorsicht, fall nicht hin. Nicht auf die Treppe damit. Und wir Erwachsenen tun das aber doch manchmal auch. Wir schlüpfen in Schuhe rein, die uns gar nicht passen, aber die uns so gut gefallen. Die Schuhe unserer großen Schwester, die Schuhe unseres Vaters, an dem wir schon immer Hühneraugen drin bekommen haben, die Schuhe unseres Pastors, oh, da würde ich auch mal gern. Nein, dein Weg, dein Platz, deine Schuhe. Und das reicht und das ist gut. Jetzt ruft Josua das ganze Volk. Sie nehmen alle teil an dieser Eroberung von Ai. Und sie wissen, wir folgen einem anderen Maßstab. Es geht nicht darum zu sagen, ich treffe es fast das, was Gott will, sondern ich treffe es ganz. Ich wollte das gerne nochmal deutlich machen. Dies ist ein fast weißes T-Shirt. Aber jedem ist sofort klar, wenn ich sagen würde, das ist eine reine Weste, würden die alle sagen, nein, da ist ein Fleck drauf. Und ihr merkt, ein Fleck reicht, damit es keine weiße Weste mehr ist. Das ist das Gleiche, wie wenn, also junge Männer, die von zu Hause ausgezogen sind, haben das früher gemacht, heute können ja alle kochen. Die haben sich dann Eier in die Pfanne gehauen, weil da kann man eigentlich nichts falsch machen. Aber ein Ei, das nicht in Ordnung ist, bei 10 guten Eiern, du kannst den Inhalt der ganzen Pfanne wegschmeißen, weil es ist alles damit verdorben. Es reicht oft wenig, um das Ganze zu verderben. Achan reicht, um die Verbindung zwischen Gott und dem Volk zu blockieren, nachhaltig sie rauszubringen aus der guten Verbindung. Liebe Geschwister, lasst uns das nie vergessen. Eine geistliche Gemeinschaft, wie das Volk Israel oder wie eine Gemeinde, ist eine geistliche Haftungsgemeinschaft. Ich weiß nicht, ob ihr jemals darüber nachgedacht habt. Wir haften füreinander, wenn wir als Gemeinde uns festgelegt haben, verbindlich gemacht haben, wir gehören zusammen als Gottes Leute. Und das meint, zum einen, du profitierst vom Segen und vom Schutz einer Gemeinde. Du stellst dich unter dieses Dach und bist nicht mehr geistlich allein unterwegs. So wie ein Tier, das zu einer Herde gehört, nicht allein unterwegs ist, sondern den Schutz der Herde genießt. Und ich verrate euch hoffentlich nichts Neues, es ist gefährlich, allein unterwegs zu sein auf Dauer. Aber umgekehrt gilt auch, du leidest unter den falschen, sündigen Entscheidungen von anderen, vor allem aber der Leiterschaft. Ja, so ist es. Ist immer gut, wenn ihr für mich betet, weil wenn ich Mist baue, leidet ihr alle mit. Aber wir leiden auch darüber, wenn du Mist baust. Die Sachen, die Auswirkungen sind nur nicht so krass. Je mehr Verantwortung, umso schlimmer sind die Auswirkungen. Also deine Entscheidungen, dein Lebenswandel haben Einfluss auf das Gesamte. Ach du liebes bisschen, da traut man sich ja keinen Schritt mehr zu gehen. Gott sei Dank leben wir in einer anderen Zeit als der Achan. Jesus und sein Kreuz sind prinzipiell dazwischen. Zwischen mir und euch, zwischen euch und mir und auch zwischeneinander. Das trifft nicht mehr uns so unvermittelt. Jesus hat es ja übernommen und wir wissen, wir können für andere beten. Es gibt stellvertretende Buße. Wir können es abmildern, wir können es auflösen. Aber wenn eine Gemeinschaft zusammen ist wie wir hier und es gibt viele solcher Sachen, die erst abzumildern und aufzulösen ist, das bestimmt auch das geistliche Niveau und was überhaupt möglich ist. Es fängt dann halt eben erst tiefer an, um etwas aufzubauen. Und kommt nicht so schnell voran. Manchmal kann man das spüren. Nicht immer, manche Menschen können das spüren, manchmal kann man das spüren. Solange eine Person anwesend ist, kann es manchmal sein, dass es sehr schwierig ist, Eindrücke und Bilder zu empfangen oder klar zu verstehen. Es braucht dazu meist schon eine richtige Belastung, aber das kann passieren, wo es greifbar wird und wo alle auch das spüren. Oh, das ist weg, jetzt ist leichter, jetzt ist einfacher. Es macht auch einen Riesenunterschied, ich sage das immer mal wieder, wie wir zusammen sind, wenn wir in die Anbetung gehen. Und da kann das Lobpreisteam sich abzappeln, wie es will. Von welchem Level starten wir? Kommen die Leute und seit letzter Woche war Funkstelle zwischen dir und Gott? Oder bist du selbst nah vertraut, richtig warm gebetet, vorbereitet, morgens schon zu Hause gebetet, sagen, ja, jetzt in der Gemeinde, dann heben wir ganz anders, in ganz andere Dimensionen seiner Gegenwart und Nähe ab. Das sind alles unsichtbare Dinge, ich weiß, aber erlebbar und spürbar, weil man den Unterschied gemerkt hat. Wir haben es viel besser als damals. Ich habe euch noch was mitgebracht. Dinge sollen ja auch hängen bleiben im Kopf. Damals war dieser eine Fleck da. Wir heute haben die unglaubliche Gnade, wir können uns völlig in die Gerechtigkeit von Jesus einwickeln. Es kommt nicht darauf an, dass du alles richtig machst. Das wäre nämlich sehr schade. Sondern es kommt darauf an, das anzunehmen, was Jesus uns anbietet. Und hineinzusteigen und sagen, Jesus, ich gehöre zu dir. Deine Gerechtigkeit bedeckt meine Schuld. Hilf mir, es zu lernen und es besser zu machen. Tag für Tag sich einzuwickeln und so geistliche Siege zu erringen. Josua erobert Ai mit dem Volk. Und interessanterweise, diesmal dürfen sie die ganze Beute behalten. Weil Gott ist keiner, der sagt, du darfst nichts haben. Du sollst immer arm wie eine Kirchenmaus sein. Nein, er will uns segnen, er will uns Gutes geben. Aber wenn er sagt, lass es bleiben, dann lass es auch bleiben. Gott liebt sein Volk. Er hat ihnen das Land verheißen. Er will es ihnen geben und er will auch dir und mir Gutes geben. Amen.